Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 203 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 15. November 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über den Verzicht auf die konkrete Verweisung in der Berufsunfähigkeitsversicherung.
Mit Rechtsanwalt und AfW-Mann Norman Wirth sprechen wir über die Zukunft der Rentenreform.
Und in den News der Woche zeigt sich, dass BAV-Angebote ohne Zuschuss weniger nachgefragt sind. Vermittler zeigen der FDP die halbkalte Schulter. Die Deutschen nutzen weniger eigenes Geld beim Hauskauf. Und bei nachhaltigen Finanzprodukten wünschen sich Anleger mehr Infos. Aber erst...
Aus der Redaktion. Heute widmen wir uns einer Heftgeschichte. Wir sind schon wieder mitten in der Produktion des neuen Heftes, der Ausgabe 6 2024, die Anfang Dezember erscheint. Und da habe ich ein spannendes Thema auf dem Tisch, nämlich...
Endlich mal ein spannendes Thema. Hey!
Endlich mal, genau. Der Verzicht auf die konkrete Verweisung in der Berufsunfähigkeitsversicherung.
So, ich nehme jetzt mal die Interviewposition ein. Was ist denn das?
Also, das ist eine Neuerung, die der HDI zum Jahreswechsel eingeführt hat. Alle neu abgeschlossenen Policen seiner Berufsunfähigkeitsversicherung enthalten jetzt diesen Verzicht auf die konkrete Verweisung. Was ist die Verweisung, fragst du? Ja, gute Frage, Scholle.
Oh ja, in der Tat. Du kannst meine Gedanken lesen. Genau das habe ich mich gerade gefragt.
Siehst du, also... Die Verweisungsregeln, das wissen wahrscheinlich die meisten. Ich erkläre es trotzdem nochmal ganz kurz. In der BU-Versicherung, die entscheiden ja eben mitunter darüber, ob der versicherte Mensch bei Berufsunfähigkeit weiter Geld aus seinem Vertrag erhält oder nicht. Wie geht das? Die abstrakte Verweisung, da kann der Versicherer dann von seiner Leistung der BU-Rente zurücktreten, wenn der Versicherte theoretisch eine andere Tätigkeit ausüben könnte. Also ein Beruf, der von der Lebensstellung und vom Einkommen her vergleichbar ist. Wenn er das theoretisch könnte, dann muss der Versicherer quasi keine BU-Rente mehr zahlen, wenn er nicht auf die abstrakte Verweisung verzichtet. Und weil das eine relativ harte Klausel ist, schließen das die meisten Versicherer aus. So. Die konkrete Verweisung, die ist in den meisten Tarifen standardmäßig mit drin. Die regelt, dass ein Versicherter keine BU-Rente mehr bekommt, wenn er freiwillig einen anderen Beruf ausübt, obwohl er berufsunfähig ist. Also berufsunfähig in seinem zuletzt ausgeübten Beruf ist, trotzdem arbeitet er. Also kann der Versicherer sagen, nö, jetzt kriegst du keine BU-Rente mehr.
Ich habe da ein schönes Beispiel, Schmidt. Ich muss nämlich an jemanden denken, der war mal Gerüstbauer, war wegen Rückenproblemen dann berufsunfähig und ist heute... Erzieher und Leiter der Kita hier bei uns um die Ecke, wo meine beiden Kinder hingegangen sind.
Und wenn er da, wenn die Tätigkeit da eben von Lebensstellung, Ansehen und Einkommen vergleichbar ist mit seiner vorherigen Tätigkeit des Gerüstbauers, genau, dann kann sein Berufsunfähigkeitsversicherer nämlich sagen, okay, jetzt kriegst du keine BU-Rente mehr. So, und der HDI schließt das jetzt aus. Das heißt, auch wenn dein Gerüstbauer jetzt als Erzieher arbeitet, bekommt der Berufsunfähigkeitsrente, weil er kann ja nicht mehr als Gerüstbauer arbeiten und trotzdem das Einkommen aus der Erziehertätigkeit. Für den Kunden also, und da sind sich, ich habe da mehrere Leute zu befragt, ich habe versucht, so alle möglichen Stimmen zu einzufangen. Ich hatte Tobias Biel befragt, das ist ja ein ganz bekannter Makler, der sich auf Berufsunfähigkeitsversicherung spezialisiert hat. Ich habe Björn Jönke gefragt, das ist ein Rechtsanwalt zu Versicherungsthemen, der natürlich vor Gericht öfter mal auch Berufsunfähigkeitsfälle erstreiten muss. Und ich habe Stefan Kaiser gefragt, der sich ja mit dem BU-Expertenservice eben um die Leistungsfallbegleitung kümmert. Also der begleitet eben Leute dabei, wenn sie berufsunfähig werden. Und die habe ich befragt, was sie denn davon halten. Weil es ist nicht ganz unumstritten, aber dazu kommen wir gleich. Aber erstmal haben die eigentlich alle gesagt, für den Kunden ist das eine gute Sache. Weil klar, kriegt dann weiter Berufsunfähigkeitsversicherung und sein Einkommen.
Liegt auf der Hand, ne?
Ja. Nicht schlecht, genau. Muss ich auch nicht irgendwie da um diese ganze Thematik kümmern. Ist das denn jetzt vergleichbar von der Lebensstellung, vom Einkommen? Fällt alles weg. Also für den Kunden echt positiv. Und sie sprechen auch, also der Herr Biel, der spricht auch von einem Beben im Markt für Berufsunfähigkeitsversicherungen, weil das eben echt mal eine richtige Neuerung ist. Björn Jünke freut sich und hofft, dass das der neue Standard auch tatsächlich wird. Der hat gesagt, das ist eine ganz klasse Sache. Ich meine, wie gesagt, er kennt sich vor Gericht ja aus und weiß da, was da so erstritten wird. Und da kommt das tatsächlich durchaus mal eben zu Gerichtsfällen, wo es um die konkrete Verweisung geht. Da wird eben auch oft zu Unrecht für den Kunden quasi vom Versicherer gesagt, so nur jetzt zahle ich nicht mehr. Und dann hat er eben den Rechtsstreit an der Backe. Und das kann man natürlich verhindern. Das sagt auch Stefan Kaiser, der sagt auch, dass es gerade bei der Nachprüfung, also beim ersten Anerkenntnis der Berufsunfähigkeitsversicherung, kommt das mit der konkreten Verweisung wohl nicht so oft vor, sagt er, der Kaiser. Aber gerade bei der Nachprüfung meint er, stellen die durchaus die Leistung wegen der konkreten Verweisung ein und O-Ton hin und wieder zu Unrecht.
Oho. Nicht, dass der Björn nachher nichts mehr zu tun hat.
Also. Der hat, glaube ich, noch genug andere Sachen so zu tun.
Muss man uns keine Sorgen machen, sagst du.
Genau. Und Björn Jünke eben, der sagt eben, ist äußerst begrüßenswert und hoffentlich ein neuer Standard in der Berufsunfähigkeitsversicherung und wünscht sich dann auch, dass das eben als Punkt in den Ratings eben auch aufgenommen wird.
Und wer sagt Kontra?
Es gibt eben nicht nur die positive Seite. Also der Tobias Biel und auch Stefan Kaiser sagen so ein bisschen, es widerspricht eigentlich ein bisschen dem Versicherungsgedanken. Weil der Versicherungsgedanke einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja, dass du Leistung bekommst, wenn deine Existenz in Gefahr ist. Also du kannst nicht mehr arbeiten und es soll dein Einkommen sichern. Also dass du weiter über die Runden kommst. Wenn du nun aber arbeiten kannst und bekommst trotzdem die Rente, dann ist das so ein bisschen, da sagt Biel, O-Ton, das irritiert mich etwas. Für den Einzelnen ist es aber natürlich ein extrem großer Vorteil. Also,
und irgendjemand muss ja den Bums auch bezahlen, ne?
Das ist ein anderer Punkt. HDI hat gesagt, er hat sich das sehr genau, also er hat sich die Daten von über 20 Jahren Leistungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung angeschaut und hat sauber kalkuliert und sagt, das führt jetzt nicht dazu, dass hier die Nettobeiträge auf die Bruttobeitragsvolumen ansteigen. Auf keinen Fall. Das hätten die alles auch zusammen mit dem Rückversicherer ganz sauber kalkuliert.
Okay, immerhin. Gut.
Makler Biel zum Beispiel sagt, naja, fürs Versichertenkollektiv könnte es natürlich trotzdem so eine Sache sein, wenn da eben Leute dann natürlich eine Leistung bekommen, obwohl sie eigentlich wieder in der Lage sind zu arbeiten. Er findet daher es ein bisschen besser, so wie es die Bayerische macht, weil es gibt schon einen Nachzügler. Lässt ja meistens nicht lange auf sich warten, sowas. Die Bayerische hat das in ihren Tarif als Option eingeführt. Also wenn man es haben will, muss man dafür aber eben extra bezahlen. Das ist so, genau.
Hat Hand und Fuß.
Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Es gibt mehrere Aspekte, wie man dazu stehen kann und Vor- und Nachteile. Ich habe auch beim HDI angefragt, ob sie nicht auch mal für ein Podcast-Interview zur Verfügung stehen. Bisher habe ich noch keine Antwort, aber ich hoffe drauf. Ja, also wie gesagt, der HDI sagt zum Thema Beiträge nochmal, um das zu verdeutlichen. Er betont, also Herr von Löbbecke betont da, dass sie im Bestand des BU-Tarifs Ego, um den es hier geht, eben seit mehr als 20 Jahren existiert, den Zahlbeitrag noch nie erhöht haben und das HDI also durchaus nachhaltige, vorausschauende und solide kalkulierte BU-Beiträge kann. Und dass es eben nicht um ruinösen Preiskampf geht oder irgendwie eine lasche Risikoprüfung oder sonst irgendwas. Unsere Kalkulation ist seit jeher auf Stabilität und Zukunftsfähigkeit ausgerichtet. Zusätzlich unterliegen unsere Kollektive einem strengen und wirkungsvollen Controlling, sagt von Löbbecke.
Was wir bei jedem Versicherer übrigens erhoffen, ne?
Erhoffen, aber wohl mitunter ist das im Berufsunfähigkeitsmarkt nicht so, ne? Da ist die Konkurrenz ist ja sehr hoch, gerade bei den guten Berufen natürlich, die immer günstiger werden gefühlt. Und da wird ja schon gemunkelt am Markt, dass das zum Teil zu günstig kalkuliert ist und dass das eben auch nach hinten losgehen kann.
Das vermuten auch die Ratingagenturen ganz gerne schon mal, ne? Dass das ein bisschen echt zu heftig ist.
Genau. Und dann gibt es aber noch einen nutzwertigen Hinweis eben in der Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe nämlich jetzt auch alle Beteiligten gefragt, ob man denn jetzt, wenn man zum Thema berät, auch den Tarif von HDI erwähnen muss, weil es eben einen Versicherer gibt, der auf die konkrete Verweisung verzichtet. Und dann haben alle gesagt, ja, sollte man besser ansprechen. Es kommt natürlich immer noch darauf an, was dem Kunden wichtig ist und was er braucht. Aber man muss es zumindest erwähnen, dass es da einen Versicherer gibt, der auf diesen Punkt verzichtet. Und dann muss man eben mit dem Kunden besprechen, ob er das will oder nicht.
Gucken, ob es passt, ne? Okay, dann hoffen wir mal, dass das jetzt auch alle gehört haben.
Und ausführlich natürlich nochmal auch in der Geschichte im kommenden Heft, das Anfang Dezember erscheint. Ja, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie viele wann nachziehen.
Ja.
Genau, schauen wir mal.
Genau. Und ich freue mich, dass ich diesmal beim Schmalltalk nicht so viel reden musste wie letzte Woche. Das hast du toll gemacht, Schmitty.
Aber dafür hast du diese Woche das Interview geführt und deswegen machen wir jetzt einfach weiter im Text.
Richtig, uns fällt nämlich nichts mehr ein. Also weiter.
Im Gespräch.
Wenn es in Berlin so richtig rappelt, ist das ja mit den Interviews immer so eine Sache. Deshalb waren Rechtsanwalt und AfW-Vorstandsmitglied Norman Wirth und ich uns nicht so richtig sicher, ob jetzt am Freitag alles noch so ist wie am Montag, als wir uns unterhalten haben. Worum es ging? Um die Frage, was mit den von der Ampelkoalition angestoßenen Rentenreformen nun passiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine nächste Regierung sie wieder aus der Schublade zieht? Mit den üblichen Vorbehalten in so einer Lage ordnet Norman Wirth alles ganz hervorragend ein. Lauschen Sie mal. Hallo Norman, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, gern wieder. Grüß dich.
Wir hatten letzte Woche ja ein paar Vorgänge und ich glaube, das ist schon wieder die Kategorie, da weiß jeder, wo er war, als er es erfahren hat. Wo warst du am Mittwochabend?
Oh, das war speziell. Wir sind, ehrlich gesagt, so kurz bevor das richtig knallte, bin ich mit vielen anderen Branchengrößen, Geschäftsführern, Vorständen im Bus am Kanzleramt vorbeigefahren.
Mm.
Schwager von mir ist Kameramann, der stand auch davor und wartete auf den großen Auftritt vom Kanzler. Und eigentlich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich klar, was passieren wird. Und als es denn passierte, als der Kanzler dann vor die Presse trat, waren wir, also die Runde von Vorständen und Geschäftsführern der Branche, waren wir in einem netten italienischen Restaurant und wollten eigentlich den Abend des AfW-Hauptstadtgipfels, den wir nicht an diesem Tag hatten, der 21. AfW-Hauptstadtgipfel war das, nett ausklingen lassen. Und dann waren wir aber alle ganz gut an unseren Handys und schauten uns das Drama zwischen den Gängen live an.
Was war denn dein erster Gedanke?
Ja, Zeit wird's, ne? Das war erstmal der erste Gedanke, also als dass es passiert ist. Ne? Das war ja in der Luft, da hat schon das Handelsblatt hat zwei Tage vorher schon getitelt, ja, die Mittwoch platzt die Ampel und das war erstmal das Grundsätzliche. Der zweite Gedanke war, ich sagte mal meine drei ersten Gedanken. Der zweite Gedanke war, was für ein Mist. Jetzt haben wir hier so ein tolles Gesetz, aus unserer Sicht ein sehr gutes Gesetz zur privaten Altersvorsorge. Auf der, Zielgeraden weiß ich auch noch nicht, aber wir haben es jedenfalls auf dem Tisch als Entwurf. Und das können wir jetzt wahrscheinlich in die Tonne treten erstmal. Und der dritte Gedanke war, nachdem ich Scholz gehört habe, den Kanzler, dachte ich, oh Gott, wie peinlich. Ah, das war so unwürdiges Schauspiel, fand ich. Erlaube ich mir hier mal zu sagen. Das sehen aber bestimmt viele so. Also man kann ja nicht als Chef, der drei Jahre Mitverantwortung getragen hat, sich so hinstellen und mit dem Finger nur auf einen einzelnen anderen zeigen. Das fand ich ein tolles Ding.
Kein ferner Zug, ne? Du hast mit traumwandlerischer Sicherheit gerade unser Thema vorweggenommen, nämlich die Reformen, die geplant waren. Es waren ja Rentenpakete oder ein Rentenpaket, am nächsten wurde ja gearbeitet. Und die Riester-Reform, die Altersvorsorgereform.
Ja.
Wie weit weg sind die jetzt?
Na, ich befürchte ganz weit weg aktuell. Also jedenfalls das, was wir konkret auf dem Tisch hatten, den Gesetzesentwurf, den werden wir wahrscheinlich erstmal so vergessen können. Und dann haben wir Neuwahlen. In Deutschland gilt die Diskontinuität, das heißt Gesetze, die nicht zu Ende gebracht wurden in einer Legislaturperiode, unter einer Regierung, die landen in der Tonne und dann wird wieder von vorne angefangen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, machen wir zügig die Neuwahlen. Das wird ja wahrscheinlich doch etwas vorzeitiger stattfinden, als sich Herr Scholz das vorgestellt hat. Mal schauen. Und dann kann ja vielleicht eine neue Regierung, höchstwahrscheinlich ja CDU-CSU geführt, den Gesetzesentwurf gleich wieder aus der Schublade holen und sagen, hier machen wir jetzt weiter. Ich würde es gut finden, bin da ein bisschen skeptisch. Zum einen, positiv bin ich erstmal, weil Herr Dr. Brotesser, das ist der Berichterstatter für die private Altersvorsorge der CDU-CSU-Fraktion, der auch bei unserer Veranstaltung war, an dem Mittwoch noch, der lobte das Gesetz in hohen Tönen. So sinngemäß hätte ich ja auch geschrieben haben können. Das heißt schon, dass wir da Sympathien auch bei der CDU-CSU haben. Aber wenn er das sagt, heißt es ja noch nicht, dass es am Ende so im Wahlprogramm steht. Und jetzt muss man sehen, es gibt eben auch bei der CDU oder CDU-CSU schon noch verschiedene Strömungen. Das entscheidet eben nicht ein Spitzenpolitiker in der Fraktion, was da passiert, sondern da gibt es die Partei, da gibt es den Arbeitnehmerflügel, der da auch noch ganz andere Vorstellungen hat. Und dann gibt es vielleicht auch noch die CSU. Und am Ende gibt es sicherlich noch einen Koalitionspartner, der da mitreden wird. Und bei der SPD hatten wir ja eh nicht allzu viel Sympathie für diesen Entwurf zuletzt gesehen.
Ja.
Das war tatsächlich auch für uns fast ein bisschen überraschend, weil wir hatten an dem Mittwoch auch von der SPD-Fraktion die Frau Heiligenstadt, Mitglied im Bundestag und im Finanzausschuss auch. Und die hat an dem Gesetz tatsächlich nicht allzu viel gute Worte gelassen, erstaunlicherweise. Das klang vor einem halben Jahr noch anders. Offensichtlich hat sich da so die Linie durchgesetzt, wir finden jetzt alles doof, was von der FDP kommt.
Sehr erwachsene Haltung, finde ich. Also,
das war schon sehr seltsam.
Ja, wundert mich jetzt aber mal so gar nicht, denn die SPD ist ja nicht wirklich so die Aktienpartei, oder?
Ja, aber es war eben, das ist schon mal richtig, aber der Gesetzentwurf fußt auf dem Abschlussbericht, auf dem Ergebnis der Fokusgruppe Altersvorsorge, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde. Es gab da jetzt nicht allzu viel Kritikpunkte, zumindest seitens der SPD, auch von der Frauke Heiligenstadt, die ich ja gerade schon genannt hatte. Die fand es vor einem halben Jahr eigentlich noch ganz gut, die Ideen, die da drin waren, sprach selbst von einem Betrachtungswechsel, wenn man will jetzt schon auf jeden Fall in die Riester-Reform reingehen und in nicht förderfähige Personen sollen da gar nicht mehr groß mit umfasst sein. Das wird jetzt alles wieder ganz anders gesehen. Also die wirklich Geringstverdiener, da war eigentlich der Gedanke und der ist es in dem Gesetz, der findet sich da schon auch wieder, werden da jetzt nicht allzu doll gefördert, sage ich mal. Das ist aber auch schon Umdenken, Also das wird schon schwierig und deswegen, das ist natürlich jetzt alles nur noch ein Blick in die Glaskugel, wer mit wem am Ende hier eine Koalition macht und wie es denn aussieht. Ich sag mal, bei einer FDP-CDU-CSU-Koalition würden wir uns jetzt nicht allzu viel Gedanken machen müssen, denn wird vielleicht was Ähnliches wieder kommen, aber ansonsten wird es schwierig. Und vielleicht das noch dazu, in der CDU gibt es schon auch Ideen, die doch sehr von dem abweichen, was wir hier haben, wo also von einem Obligatorium gesprochen wird bei der geförderten privaten Altersvorsorge, also dass das wirklich verpflichtend werden soll über den Arbeitgeber dann, womit dann auch wieder die Frage im Raum ist, ja Gott, wer soll denn das jetzt beraten, über der Arbeitgeber oder was? Da wird es noch richtig spannend, was sich durchsetzt an Ideen für ein potenzielles Wahlprogramm auch der CDU-CSU, wobei in dem Fall bei der Kürze der Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl sind die Wahlprogramme natürlich dann sowieso mit extrem heißer Nadel gestrickt. Und da würde ich gar nicht mehr viel drauf geben, was da dann drin steht. Das wird sich dann alles in den Koalitionsverhandlungen ergeben.
Gibt es denn einen Kommentar von Friedrich Merz zur Riester-Reform, zu der Vorsorgereform?
Nicht, dass ich das irgendwo gelesen hätte.
Ich nehme mich auch nicht, okay. Das heißt, wie viel Brotesser ist CDU?
Nee, das mag ich jetzt hier nicht so einschätzen und sagen. Vielleicht zu wenig.
Okay, dann lassen wir uns da mal ein bisschen überraschen. Dann mal zu dir und dem AfW. Wie ändert sich denn jetzt eure Verbandsarbeit, eure Vereinsarbeit durch diesen Knall?
Naja, wir machen unsere Arbeit weiter wie bisher. Wir werden da nur jetzt vielleicht auch ein bisschen hektischer, was Gespräche betrifft. Sagen wir mal so, wir haben ja zwei Baustellen gehabt aktuell. Die eine ist fast abgebaut. Das war auf europäischer Ebene die Frage der Retail Investment Strategy, also die Kleinanlegerstrategie und das Thema Provisionsverbot. Da sind wir jetzt eher an der Seitenlinie, sind engagiert über unseren Dachverband und auch selbst. Aber im Moment ist das dort ein bisschen auf Hold gestellt, weil sich die drei Gremien, die da am Ende verhandeln im sogenannten Trilog, also das Parlament, das EU-Parlament, die Kommission und der Rat erst wiederfinden müssen. Die zuständige Kommissarin, Frau Albuquerque, wohl gerade erst letzte Woche, auch an dem Mittwoch, glaube ich, war das, auch gerade erst bestätigt als Kommissarin. Und dann wird man sich erstmal zeigen, welche Rolle sie denn da oder Position sie einnimmt, ist relativ schwer einzuschätzen gewesen bisher. Also da sind wir weiter dran. Hier jetzt ist natürlich Schwerpunkt national und da geht es jetzt vor allem sicherlich in Gespräche mit der CDU. Ich bin da selber im Wirtschaftsrat der CDU, Arbeitsmarkt Altersvorsorge. Da wird es sicherlich jetzt intensive Gespräche geben. Und da müssen wir erstmal ausloten, wo die einzelnen Strömungen von der CDU, CSU sich da finden. Wie gesagt, von der SPD, da erwarte ich mir keine Impulse, offen gestanden. Ja. Und hier wird natürlich auch viel noch diskutiert werden. Stimmst du meinem Rentenpaket 2 zu, dann helfe ich dir bei der geförderten Altersvorsorge im privaten Bereich. Das war ja jetzt auch so ein bisschen schon der Teppichbasar, den wir erlebt haben. Weil das Rentenpaket 2 ist ja auch noch nicht durch.
Und das ist aber auch in der Warteschleife, ne?
Das ist jetzt auch in der Warteschleife und das wird ja auch gerade so ein bisschen verknüpft vom Kanzler, dass er sagt, naja, liebe CDU, wir können ja ein bisschen, also jedenfalls klang das kurz mal so, wir können ja ein bisschen früher wählen, aber dann stimmt doch bitte noch einigen Gesetzesvorhaben zu, die hier in der Pipeline sind. Was ich auch äußerst irritierend finde, das so erpresserisch zu machen. Naja, das wurde schon mitgenannt, da war das Rentenpaket 2 dabei, wobei da sogar noch die Frage ist, ob die Aktienrente, ob das noch mit enthalten sein würde dann. Also dieses Lieblingsprojekt von Christian Lindner mit der Ergänzung des Umlagesystems durch kapitalbildende Maßnahmen.
Also vom Gefühl her würde ich sagen, die CDU kann mit dem Rentenpaket 2 gar nichts anfangen.
Da fehlt mir ein bisschen, da bin ich offen, da fehlt mir so ein bisschen das Gefühl, da habe ich die CDU gar nicht so richtig wahrgenommen dabei. Die Opposition war ja zuletzt witzigerweise die FDP-Fraktion, obwohl Lindner das im Kabinett, in der Regierung ja durchgewunken hat, wahrscheinlich um sein Lieblingsprojekt wenigstens abhaken zu können. Und dann hat jetzt zuletzt ja die Fraktion, die FDP-Fraktion blockiert. Und ich habe noch nicht gehört, dass die CDU bereit war, dem so zuzustimmen. Habe aber auch keinen großen Widerstand verspürt, offen gestanden. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, was da war. Ich habe da eher gehört, dass auch zwei SPD-Bundesländer da schon opponiert haben, sodass es im Bundesrat sowieso zum Problem gekommen wäre.
Ja.
Bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe.
Wie schätzt du denn die Hoffnung und die Chance ein, dass tatsächlich die Altersvorsorgereform in der Form nochmal aus der Schublade dann gezogen wird nächstes Jahr? Oder fangen die dann wirklich an, das Rad nochmal zu erfinden? Die werden doch nicht nochmal eine Fokusgruppe machen, oder?
Also, wie gesagt, das ist jetzt alles nur geraten, ne? Aber das wäre meiner Meinung nach natürlich völliger Quatsch, weil das war eine sehr gut besetzte Fokusgruppe. Das war ja nicht einseitig besetzt, sondern da war Verbraucherschutz mit bei, da waren die großen Verbände bei GdV, BVI, Investmentfonds, da war Wissenschaft mit bei und. Also das war schon ein gutes Abbild der gesellschaftlichen Diskussion auch zu dem ganzen Thema, sodass man sagen kann, das, was wir da, ist ja nun jetzt auch noch nicht so lange her, 1,5 Jahre, was wir da auf den Tisch bekommen haben, das hat schon noch Gültigkeit und daran sollte man sich orientieren. Deswegen war ja auch der Gesetzesentwurf, es gab ja wenig Gegenstimmen, es gab wenig Leute, von denen man klar gehört hat, sie finden das alles Mist, was da drin steht. Über Details konnte man definitiv diskutieren. Ja, also klar, dass manche Versicherer gesagt haben, ja, der Wegfall der Pflicht zur Leibrente ist Mist, nachvollziehbar, dass der BVI sich ganz doll freut, dass es alles so kommt und vielleicht sogar noch Einzelaktien da drin sind in dem Altersvorsorgedepot, auch nachvollziehbar. Aber das sind jeweils Punkte, über die hätte man vielleicht nochmal diskutieren sollen und müssen, also gerade das mit den Einzelaktien vielleicht. Aber man hätte einen Konsens finden können, glaube ich, auf großer gesellschaftlicher, breiter Basis. Und das wäre schön, ohne dass ich da jetzt irgendeine Prognose abgeben kann. Es wäre natürlich gut. Und ich glaube, viele werden sich dafür einsetzen, dass wir hier nicht völlig bei neu anfangen. Das sind alles verschenkte Jahre. Wenn wir dabei neu anfangen, dann sind wir wieder 3 Jahre später erst, bis da irgendwas ernsthaft passiert. Also wenn man wirklich bei null anfangen möchte, das wäre wirklich bitter. Also für unsere Kinder.
Exakt. Hattet ihr denn beim AfW Kritikpunkte?
Ja, die hatten wir. Wir hatten ja auch eine relativ umfangreiche Stellungnahme abgegeben, wie ja viele andere auch. Und das waren, kriege ich die noch zusammen? Also ich denke, man sollte wirklich darüber nachdenken, ob wirklich auch Einzelaktien in so ein Depot reingehören, so mit Blick auf Wirecard und so, denke ich, nein, das sollte man vielleicht bleiben lassen, aber vielleicht war das auch so ein, so wie bei der Steuererklärung. Man bringt mal was rein, wo man weiß, wird sowieso rausgestrichen, die freuen sich, wenn sie was finden. Also das ist so ein Punkt, unser Kernpunkt war, dass wir nicht so richtig gesehen haben, den Schwerpunkt auf die Beratung. Wir haben hier ja sogar so eine Referenzdepots drin, die ohne Beratung gewählt werden können, so als Idee für die geförderte Altersvorsorge, wo wir sagen, Leute, wir reden hier über etwas, wo 30, 40 Jahre im Voraus gedacht werden soll. Und da soll jemand mit 20 da freihändig so ein Referenzdepot aussuchen können. Das ist schon schwierig. Und dann geht es auch um die Endsparphase und so. Und da sollte schon wirklich jemand dabei sein, der das den Leuten auch erklärt und die berät. Und das sollten qualifizierte, gute Leute sein. Und da sind wir dann bei unseren Mitgliedern, die dann auch unabhängig die Menschen beraten. Da mag es noch andere Berufsgruppen oder Institutionen geben, aber es sollte schon auch ein Augenmerk drauf sein, dass das Ganze unabhängig und qualifiziert stattfindet und dann, wenn möglich, auch verknüpft. Aber das ist dann ein anderes Gesetz mit einer vernünftigen Finanzbildung und.
Gut, mein lieber Norman, dann hoffen wir mal, dass die Uhren nicht komplett auf Null gestellt werden, sondern ein paar Sachen wiederverwendet werden.
Ja, schön wär's.
Schön wär's, ne? Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und hoffen wir das Beste.
Sehr gerne. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass wir ganz zügig wieder stabile politische Verhältnisse haben, die uns, ja, das muss man wirklich sagen, ne, das ist ja vom Timing her ja absolut grottig, die uns eben auch mit Blick auf die Weltpolitik und die Notwendigkeit, dass die drittstärkste Volkswirtschaft und das stärkste Land in Europa hier auch wieder mit einer starken Stimme sprechen kann und eben Europa auch gut repräsentiert wird. Das ist im Moment relativ schwierig, glaube ich. Naja, toi 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 uns allen.
Genau. Mach's gut, mein lieber Norman.
Gerne. Ciao.
Die News der Woche. Um gut ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen, setzen Arbeitgeber im Mittelstand auf BAV-Angebote mit Zusatzleistungen. Und diese zählen zu den wichtigsten und erfolgreichsten Mitteln zur Mitarbeiterbindung. Zu diesem Ergebnis kommt die BAV-Studie der Generali Deutschland gemeinsam mit dem Fachverlag FAZ Business Media.
Im deutschen Mittelstand ist jeder zweite Arbeitgeber davon überzeugt, dass er mit einem BAV-Angebot einschließlich hinterbliebenen Versorgung deutlich leichter Nachwuchskräfte findet und an das Unternehmen binden kann. 72% der Befragten sind mit der Wirkung ihres BAV-Angebots sehr zufrieden bzw. zufrieden. Nachholbedarf sehen die Befragten vor allem für Beschäftigte mit hohem Vorsorgebedarf. Jedes vierte befragte Unternehmen der Studie stellt dafür ein entsprechendes BAV-Angebot bereit.
Dabei befürworten sie eine hohe steuerliche Förderung der Vorsorgeaktivitäten und höhere Arbeitgeberzuschüsse in der Entgeltumwandlung. 2/3 der befragten Unternehmen empfinden höhere Garantien in BAV-Plänen als wichtig.
Seit einiger Zeit sind Beschäftigte bei der Entgeltumwandlung zugunsten einer BAV allerdings zurückhaltender. Vor allem bei kleineren und mittleren Betrieben mit 50 bis 250 Beschäftigten. Tatsächlich berichten die Befragten bereits seit dem Vorjahr, dass die Marktdurchdringung der Entgeltumwandlung ohne Arbeitgeberzuschuss sinkt. Offensichtlich halten sich die Beschäftigten aus Sicht der Generali in Zeiten steigender Preise bei der kapitalgedeckten Altersvorsorge über Entgeltumwandlung zurück, wenn der Arbeitgeber keinen finanziellen Beitrag leistet.
Politisch ist aktuell einiges im Umbruch. In der Welt, aber natürlich auch in Deutschland. Denn die Ampelkoalition ist nach der Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, Geschichte. Wie es aktuell aussieht, gibt es im Februar 2025 Neuwahlen. Im aktuellen Vermittlerbarometer des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW, an dem bereits mehr als 1000 Vermittlerinnen und Vermittler teilgenommen haben, stellte der Verband deshalb unter anderem die Frage, wen würden sie wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre?
Die Umfrage ergab, dass die CDU-CSU mit 43% die bevorzugte Partei der Vermittlerschaft wäre. Auf Platz 2 folgt die FDP mit 20% der Stimmen. Damit wäre eine Koalition aus CDU-CSU und FDP, also Schwarz-Gelb, das favorisierte Bündnis unter den Vermittlerinnen und Vermittlern. Wohlgemerkt, die Umfrage wurde Ende Oktober 2024 und somit kurz vor dem Bruch der Ampelkoalition am 6. November durchgeführt.
Für die FDP markiert das Ergebnis einen Abwärtstrend. Zu Beginn der Legislaturperiode 2021 hatte sie mit 55% der Stimmen noch ihren Höchstwert im Vermittlerbarometer erreicht.
Wird etwa das Geld knapp? Beim Hauskauf nutzen Kreditnehmer im Durchschnitt nur noch 12% eigenes Geld. Den Rest finanzieren sie. Der sogenannte Beleihungsauslauf, also die Kredithöhe in Prozent des Objektwerts, klettert erstmalig über die 88%-Marke. Zu diesem Ergebnis kommt der Trendindikator Baufinanzierung des Baufinanzierers Dr. Klein.
Dieser Trend zeichnet sich aus Sicht der Immobilienexperten bereits seit längerem ab. Im Mai 2022 lag der Beleihungsauslauf letztmalig unterhalb von 80%. Seitdem ist er recht konstant gestiegen. Dabei gilt eigentlich, je mehr Eigenkapital für den Hauskauf vorhanden ist, desto bessere Konditionen bieten Kreditinstitute Kreditnehmern auch an. Mindestens die Erwerbsnebenkosten sollten Käufer daher mit eigenem Geld stemmen können, raten die Experten von Dr. Klein.
Und eine weitere Kennzahl deutet auf klamme Kassen in Deutschland hin. Der Betrag, den Kreditnehmer monatlich für ihren Kredit zahlen müssen, auch Standardrate genannt, fällt im Oktober auf den niedrigsten Stand seit August 2022.
Geht es um nachhaltige Finanzprodukte, haben Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland bei der Beratung zur Altersvorsorge eine klare Erwartung. 46% sind beim Beratungsgespräch Nachhaltigkeitskriterien wichtig oder sehr wichtig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Stuttgarter Lebensversicherung. Das Marktforschungsinstitut YouGov hatte dafür 2037 Personen ab 18 Jahren befragt.
Kunden wollen danach in Beratungsgesprächen auch darüber aufgeklärt werden, wie ihr Investment in nachhaltige Finanzprodukte die Transformation der Wirtschaft beeinflusst. 50% der Befragten bewerten das für sich mit eher wichtig bis sehr wichtig. 54% wünschen sich diese Info regelmäßig, auch während der Laufzeit.
36% der Deutschen sind außerdem bereit, weniger Rendite für ihre Sparbeiträge in Kauf zu nehmen, wenn sie ökologisch und sozial am Kapitalmarkt angelegt werden. 20% würden etwa eine Rendite von beispielsweise 4,5 statt 5% in Kauf nehmen. 5% wären sogar mit 3,5 statt 5% Rendite einverstanden.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung, falls noch nicht geschehen.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.